Der Donald Trump ist gestern am Montag als Präsident der USA vereidigt worden und aus diesem Anlass übernehmen wir die aktuelle Folge von unserem USA-Podcast «Alles klar, Amerika» auch im Feed von «Apropos». Was am Trump seine Antrittsrede über seine Präsidentschaft erzählt und was es mit der Handgeste von Elon Musk auf sich hat, das diskutieren der Auslandschef Christoph Münger und der USA-Korrespondent Fabian Fehlmann. Wenn ihr mehr Folgen von diesem Podcast hören wollt, dann findet ihr den überall, wo ihr auch «Apropos» hört, unter «Alles klar, Amerika». Uns gehört ihr morgen Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
My fellow citizens, the golden age of America begins right now.
Fabian, was hören wir da?
Das ist Donald Trump bei seiner Antrittsrede als Präsident der USA, bei seiner zweiten Amtszeit. Er sagt, dass ab sofort das goldene Zeitalter für Amerika anfing, dass die USA wieder aufblühen würden, dass sie wieder respektiert würden auf der internationalen Bühne, und sich nicht mehr ausnutzen lassen. Und er werde in diesen ganzen vier Amtsjahren dafür sorgen, dass America first gilt, also Amerika zuerst bei allem.
I will very simply put America first.
Es ist Dienstag, der 21. Januar, und der US-Präsident Donald Trump ist seit einem Tag im Amt. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Fabian Fehlmann zu begrüßen. Er ist unser Korrespondent in Washington, D.C. und hat es im Moment gerade ziemlich streng. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Fabian. Magst du noch?
Hallo, Christoph. Ja, normalerweise nehmen wir ja einen Mittwoch auf. Das ist die Woche ein bisschen weiter. Jetzt sind wir ausnahmsweise an einem Dienstag, weil es die grosse News gibt. Aber ja, ich mag noch. Es ist eine anstrengende und interessante Zeit, da als Journalist zu arbeiten.
Du hast gestern die Inauguration von Donald Trump aus nächster Nähe miterlebt. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Ja, am meisten zu denken gegeben hat mir Donald Trump seinen Stil bei seiner Antrittsrede. Eigentlich, wie er den ganzen Tag gestaltet hat. Oder? Also man muss sich vorstellen, er steht da in der Rotunda. Das ist die ehrwürdige Halle von der amerikanischen Demokratie im Capitol. Vier Jahre vorher sind seine Horden dort drinnen umeinander gewütet. Und jetzt steht er dort drinnen und leitet seine Amtszeit ab und hält seine Rede. Hinter ihm sitzen Joe Biden und Kamala Harris. Jetzt gerade nicht mehr im Amt. Und er hat da nicht eine staatsmännische Rede, sondern er fährt einfach sie auf beschimpfen, wie wenn er im Wahlkampf wäre. Er redet davon, dass es eine korrupte und inkompetente Regierung sei. Wir sehen da ein Beispiel, er bricht wieder mit allen Normen, mit allen Verhaltensvorstellungen, die man bis jetzt gehabt hat, was ein Präsident ist, wie sich so einer gibt.
Darauf kommen wir gerade noch. Zuerst aber kannst du uns ein bisschen deinen Tag schildern, den du gestern in Washington D.C. erlebt hast.
Ja, es war ein bisschen enttäuschend als Korrespondent da in Washington, muss man sagen. Ich habe wie viele andere mich angemeldet, um an dieser Inauguration teilzunehmen. Ich hatte eigentlich einen relativ guten Platz, um das Ganze zu sehen. Und dann ist es wegen der kalten Temperatur ins Innere verlegt worden und praktisch alle ausländischen Journalisten haben dann keinen Platz mit innen gehabt. Das heisst, letztlich haben wir, wie viele andere auch, müssen das alles im Fernsehen schauen. Beziehungsweise, ich bin dann downtown gegangen, also in die Stadt runter, dort, wo es Public Viewing war, in einer Sportarena. Capital One Arena heisst die. Und bin dort schauen, wie Trump seine Anhänger schon früh am Morgen angestanden sind, bei Temperaturen tief unter Null. Und habe selber mir überlegt, dort reinzugehen, aber ich hätte keinen Laptop dürfen mitnehmen. Ich wäre 10, 12 Stunden lang blockiert gewesen und habe dann darum verzichtet, ein bisschen schweren Herzens, weil wir werden auch noch darüber reden. In der Arena ist dann einiges passiert noch.
Ich möchte zuerst aber auf dem Trump seine Rede zu reden kommen. Auffallend war es, du hast es auch schon erwähnt, und das hat auch mich frappiert, wie er zuerst noch mal wirklich über die beiden Regierung herzogen ist, so wie im Wahlkampf. Lassen wir rein.
As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalogue of catastrophic events abroad.
Der Trump sagt also da, dass seine Vorgängerregierung korrupt sei, dass sie keine einzige Krise können bewältigen, dass sie alles falsch gemacht hätte. Und überhaupt hätte die Regierung Biden eigentlich einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen. Er sagt das, ohne den Präsident Joe Biden namentlich zu erwähnen.
We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people.
Das ist drum bemerkenswert, weil die Rede zu einer Amtseinführung in den USA eigentlich beide politische Lager nach dem in der Regel sehr harten Wahlkampf wieder versöhnen soll. Das ist doch so, Fabian.
Ja, genau. Und wir haben dann Donald Trump gesehen, wie er ihm Joe Biden die Hand geschüttelt hat und wie er ihn dann später raus begleitet zum Helikopter, zum davonfliegen. Und gleichzeitig in dieser Rede, wo der Biden gerade hinter ihm sitzt, eben, er redet von einem Betrayal, also von einem Verrat, den der Biden selber begangen hat am amerikanischen Volk. Und er macht voll auf Wahlkampf. Er zählt sogar nochmal alle 7 Swing States auf, die er gewonnen hat.
Ist unglaublich.
Bei der Wahl, oder? Das ist wirklich unüblich, dass man dann nochmal auf so etwas zurückkommt. Das bestreitet ja niemand, dass er die Wahl gewonnen hat. Er hat nicht in den Ausschnitt, wo wir es hören, aber sonst hat er in dieser Rede auch einfach wieder geradeaus gelogen. Also er hat behauptet, Sturmopfer in North Carolina und Brandopfer jetzt in Los Angeles haben keine Hilfe bekommen von der Bundesregierung. Das stimmt alles nicht. Und wir sehen wirklich vom ersten Moment weg wieder, Donald Trump hat nicht im Sinn, die Nation zu einen, was er ab und zu wieder mal gesagt und versprochen hat, sondern er hat tatsächlich im Sinn, zu teilen und zu herrschen. Also die Amerikaner zu entzweien, damit er seine Politik durchziehen kann.
Er ist auch nochmal auf das Attentat eingegangen vom Sommer in Butler, Pennsylvania.
Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Fabian, das ist allerhand. Was sagt er da?
Ja, der Donald Trump sagt, er habe das härteste Schicksal von einem Politiker gehabt in diesen 250 Jahren, die es die amerikanische Republik schon gibt. Und wir kennen wieder die üblichen Motive. Also er hat die USA müssen retten und they, also sie, irgendjemand hat probiert, ihn zu stoppen und zu hindern an dem und sogar ihn zu töten. Also er rührt da seine politischen Gegner, Demokraten, in den gleichen Topf wie der Attentäter von Butler, Pennsylvania. Und dann sagt er eben, dass er dann überlebt hat, von Gott auserwählt, um Amerika wieder grossartig zu machen. Make America Great Again. Der Auserwählte von Gott.
Trump, der Auserwählte also, erinnert ein bisschen ans Mittelalter, ehrlich gesagt. Grenzt das nicht an Blasphemie, an Gotteslästerung?
Ja, es wirkt ein bisschen so. Nein, er bezeichnet sich ja selber nicht als Gott, sondern er sagt, er sei ein Auserwählter von Gott. Er ist nicht ganz der Erste in der amerikanischen Geschichte, der mit solchen Rattenfängertricks arbeitet, muss man sagen. Also auch nicht in der europäischen Geschichte, abgesehen davon. Aber ja, also er geht dann natürlich sehr weit, sich so wie einen Messias zu inszenieren. Man sieht das auch auf seinen Fan-T-Shirts etc. Das Motiv kommt sehr, sehr viel in der amerikanischen Politik.
Aber gutieren das die sehr zahlreichen frommen Christinnen und Christen, die Donald Trump gewählt haben?
Es gibt zwei Varianten, oder? Also die einen halten ihn tatsächlich für den Auserwählten. Das ist einer, der von Gott gerettet worden ist. Einer, der das schafft, was vor ihm nur ein anderer Präsident geschafft hat, nämlich aus dem Amt zu gehen und dann 4 Jahre später doch wieder gewählt zu werden. Und dann gibt es die anderen Christen, die sagen, ja, der Trump ist nicht perfekt. Er ist ja auch mehrmals geheiratet gewesen. Er hat, wie wir wissen, einen leicht problematischen Umgang mit Frauen, der jetzt nicht allen christlichen Vorstellungen entspricht. Aber sie sagen, kein Politiker sei perfekt, der Trump sei wenigstens der, der ihren Ansichten am nächsten käme und der Trump sei der, der liefert das, was sie wollen, nämlich zum Beispiel ein Ende vom Recht auf die Abtreibung. Und irgendwo zwischen diesen zwei Polen schwankt es, wobei ich muss schon sagen, also in diesen vier Jahren, wo ich jetzt den Wahlkampf von Trump beobachtet habe, sind die immer zahlreicher geworden, die gesagt haben, der Trump ist auserwählt. Und es gibt da wirklich eine ganze Litanei dazu und Erklärungen und Deutungen. Auch der Trump ist ja wie der Jesus quasi verfolgt worden von der Justiz, der amerikanischen Justiz, der Jesus damals von der römischen Justiz. Da gibt es eine ganze Menge von Geschichten dazu.
Geschichte, die er natürlich selber sehr bewusst bewirtschaftet. Jetzt aber zur Politik. Du hast bereits das Recht von Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche angesprochen. Was hat der Trump als erstes gemacht nach der Einschwörung?
Er hat den beiden verabschiedet und das Mittag gegessen. Das waren ein paar Feierlichkeiten. Aber das Wichtige war, dass er nachher in das Sportstadion gegangen ist, das ich vorher erzählt habe. Dort haben seine Anhänger auf ihn gewartet. Und dort hat er dann mal so eine Truppenparade abgenommen. Da hat es ein paar Blasmusiker gehabt, die auftreten sind. Und dann hat er dort nochmal eine Rede gehalten und hat dann auch 8 Dekrete unterschrieben, die ersten 8 Präsidentenverfügungen. Und das ist wichtig, dass er das in dem Sportstadion gemacht hat, von der Symbolik her. Also er ist nicht im Weißen Haus gewesen, wo das üblicherweise passiert. Er ist auch nicht im Capitol gewesen, wo es auch so einen Raum gibt, wo der Präsident das machen kann, sondern in einer Sportarena. Er hat wirklich gezeigt, dass seine Macht kommt nicht aus den amerikanischen Institutionen, die man kennt, sondern seine Macht stützt sich auf seine Anhänger, auf die Leute, die laut jubeln und USA, USA, USA rufen, wenn er seine Ankündigungen macht. Und er hat dann unter ihrem Jubel auf einem Pültli dort die ersten Dekrete unterschrieben mit seinem charakteristischen Schreiber und seiner charakteristischen Unterschrift. Er hat dann 78 Biden-Dekrete rückgängig gemacht. Er ist aus dem Klimaabkommen von Paris abgetreten. Er hat verfügt, dass Bundesangestellte zurück ins Büro müssen.
Wie sieht es aus, was die Massenabschiebungen von Migranten betrifft? Massenabschiebungen von Migranten, die ja kein Papier haben.
Der Trump hat da vor allem mal gesagt, er werde den Notstand an den Südgrenzen ausrufen und das Militär dorthin schicken. Zum Teil hat er dann später im Weißen Haus über 100 weitere solche Dekrete unterschrieben, am gleichen Abend. Und ein Teil ist dort dann schon drinnen. Also er hat zum Beispiel verfügt, dass man ab sofort Asylbewerber wieder zurückschickt auf Mexiko. Bisher ist es so gewesen, dass die haben können im Land ein Asylgesuch stellen und in den USA warten, bis das beantwortet wird. Jetzt müssen sie auf Mexiko zurück. Er hat auch verfügt, dass man ab sofort keine Leute mehr wird reinlassen aufgrund von einem nationalen Gesundheits- und Immigrationsnotstand. Er hat dem Verteidigungsministerium die Anordnung, eine Militäroperation an der Grenze vorzubereiten. Unterstützt sich dabei auf Gesetze, die auf 1798 zurückgehen und die sehr, sehr umstritten ist bei amerikanischen Juristen, ob das überhaupt legal ist in dieser Art und Weise. Es sind Dekrete, die dem Präsidenten unglaubliche Machtfülle geben. Und die Armee wird da auch nicht als Sicherungskraft eingesetzt, sondern es geht tatsächlich um eine Militäroperation, wie sie in einem Krieg würde stattfinden. Und das macht der Trump in einem Moment, wo die Migrationszahlen eigentlich stark zurückgegangen sind. Also der Joe Biden hat sehr, sehr lange zugewartet gehabt, bis er etwas gemacht hat an der Grenze. Aber wo er dann Massnahmen ergriffen hat, ist die Migration zurückgegangen. Und der Trump tut jetzt so, als ob das gar nie passiert wäre. Er redet dann einen Notstand herbei, der in dieser Form nicht existiert an der Grenze selber.
Lassen wir kurz rein, wo er den Notstand ausruft.
First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy.
Man hört, für die Ankündigung hat es viel Applaus und sogar eine stehende Ovation in der Rotunda im Capitol. Und Donald Trump hat gesagt, er werde Millionen, Millionen abschieben. Fabian, wie soll das konkret gehen?
Ja, er hat einen Ausschaffungszar eingesetzt, sagt er dem, wo das Ganze soll organisieren soll, mit Hilfe von Militär, mit Hilfe von lokalen Polizeikräften. Zuerst mal will er ein paar Millionen von Leuten abschieben, also ein paar wenige Millionen von Leuten abschieben, die bereits rechtskräftige Abschiebeentscheide haben. Das sind zum Beispiel Straftäter, die man bis jetzt nicht rausgebracht hat. Und dann, wie es genau soll weitergehen, ist noch nicht so klar. Es könnte aber so weit gehen, dass man sogar würde am Arbeitsplatz, zum Beispiel in einer Fabrik, würde Razzien machen von der Grenzschutzbehörde und dann würde Leute festnehmen, die kein Papier dabei haben und die dann sofort würde ausschaffen. Und letztlich ist das, glaube ich, gar nicht so wesentlich im Moment noch, wie das dann genau wird ablaufen. Was der Trump will, ist, er will ein Signal schicken. Er hat auch ab sofort alle Prozesse gestoppt, die der Biden gemacht hat, damit man überhaupt ein Asylgesuch stellen kann. Also man muss es über eine App machen. Die App funktioniert jetzt schon nicht mehr. Der Trump will signalisieren, die Grenze ist zu, kommt gar nicht mehr. Und das ist eine wesentliche Änderung für ein Land, das sich jetzt jahrzehntelang als einen sicheren Hafen für Flüchtlinge verstanden hat, als Einwanderungsland. Ein Land, wo jetzt eigentlich die Genfer Konventionen und das Recht von Flüchtlingen auf ein Asylgesuch nicht mehr respektieren
will. Gleichzeitig will er auch Zölle erhöhen, und zwar bereits Anfang Februar.
Ja, genau, gegen Mexiko, China, Kanada. Er droht gegen Mexiko und Kanada mit 25% Zöll. Mit China will er einen Basiszoll von 20% auf alles schlagen. Wie weit das er dort wird gehen, ist tatsächlich noch nicht ganz klar. Es hat verschiedene Signale gegeben in den letzten Wochen, was er könnte machen. Er könnte zum Beispiel gewisse strategische Güter ausnehmen. Es kommt auch dort sehr auf die Regeln im Detail drauf an. Also, ob man zum Beispiel chinesische Sachen, die in Vietnam zusammengesetzt sind, dann auch mit Zöll beleidigt etc. Das werden wir alles noch müssen sehen. Wichtig ist, Trump riskiert da, dass er die Teuerung nochmal anführt, die er eigentlich den Leuten versprochen hat, zu beenden. Und er hat dazu an seinem ersten Tag auch Massnahmen unterschrieben, die bis jetzt eher so ein bisschen symbolisch wirken. Nämlich, er hat alle Ministerien angewiesen, Teuerung zu bekämpfen. Und einer von den wesentlichen Punkten zur Bekämpfung von der Teuerung wäre natürlich nicht Zölle zu erhöhen. Aber da werden wir müssen sehen, wie es genau rauskommt.
Und wenn wir wissen, hat er ja auch angekündigt, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb 24 Stunden will beenden nach Amtsantritt. Die Zeit läuft langsam ab. Was geht da?
Ja, unterdessen hat Donald Trump auch eingesehen, dass es ohne den Wladimir Putin vermutlich nicht geht und dass der Putin eigentlich eher nicht im Sinn hat, mit der Ukraine einen Deal abzuschließen und die Ukraine zu leben. Der Trump sagt, er will jetzt mit dem Putin mal telefonieren. Er hat über seine Leute signalisiert, dass er gewillt ist, möglicherweise den Putin stärker unter Druck zu setzen, der Ukraine allenfalls mehr Waffen zu liefern, sicher, aber die Sanktionen gegen Russland verschärfen, um Russland in die Knie zwingen. Wie denn ein Deal könnte aussehen, den Trump damit anstrebt, ist noch nicht klarer umrissen. Aber man kann vielleicht mal festhalten, das Wahlkampfversprechen wäre den Krieg innerhalb 24 Stunden beenden, vielleicht noch vor seinem Amtsantritt. Das hat er nicht eingehalten.
Ein wichtiges Thema betrifft die Krawallanten. Du hast es erwähnt, die Krawallanten, die vor 4 Jahren das Capitol gestürmt haben und jetzt im Gefängnis sitzen. Du bist bei dem Gefängnis gewesen. Was hat sich da abgespielt?
Ja, das war eine bewegende Szene. Also wir sind da ein bisschen in einem Quartier von Washington, das nicht so belebt ist am Abend. Es ist relativ dunkel und dann plötzlich vor dem Gefängnis auf der anderen Strassenseite, so einem gefrorenen Grasflecken, stehen dann so etwa 200 Leute. Das sind vielleicht zur Hälfte Journalisten und dann ganz viele Polizisten gewesen. Und dann eben die Leute, die dort protestiert haben, dass die Krawallanten sollen rauskommen. Das sind Eltern gewesen von Verurteilten, Eltern von Leuten, die dort in einem Verfahren hocken, Kinder von denen. Und die haben wirklich traurige Szenen erzählt und die haben auch harte Schicksale erlebt. Oder die haben mitbekommen, wie das Kind vom FBI gejagt worden ist und nachher daheim verhaftet worden ist und in U-Haft gekommen ist. Die haben dort gewartet und haben geglaubt, dass jetzt eigentlich jede Minute ihre Angehörigen rauskommen. Und der Punkt war dann, sie haben einfach keine Antwort bekommen, über Stunden. Irgendwann einmal ist dann ein Trump-Mitarbeiter rausgekommen und hat so ein bisschen kryptisch etwas erzählt, dass nur 2 Leute rauskommen. Und erst sehr viel später hat sich dann geklärt, dass die Leute eigentlich einfach ungenügend Informationen gehabt. Also man hätte gar nicht damit rechnen, dass ihre Angehörigen am ersten Tag schon rauskommen. Weil die meisten, die in dem Gefängnis in D.C. hocken, die sind im laufenden Verfahren. Bei denen hat der Prozess noch nicht stattgefunden. Bei denen wirkt die Begnadigung ein bisschen anders. Da muss zuerst noch mal ein Richter drüber. Das haben die Leute alles nicht gewusst. Und das hat man ihnen auch vom Trump her oder von der Kampagne her, das hat ihnen auch der Beamte, der dann gekommen ist, das hat ihnen niemand erklärt. Das haben sie alles müssen irgendwann selber herausgefunden. Alles, was sie gewusst haben, ist, Trump hat gesagt, am ersten Tag begnadigen sie und die kommen sofort raus. Und da sind wirklich dann, Tränen geflossen bei den Leuten. Es hat auch ein paar Szenen gegeben, wo es ein bisschen heikel geworden ist, wo die Leute hässig geworden sind. Insgesamt eine schwierige Situation, weil man redet da wirklich von schweren Straftaten. Die Leute haben Polizisten angegriffen, die haben den Polizisten das Schild weggenommen, haben mit dem Schild auf Polizisten eingeprügelt. Sie haben Pfefferspray gegen Polizisten gebraucht. Sie haben Granaten gegen Polizisten gerührt, in einem Fall. Und ihre Angehörigen sagen dann ständig, dass sie halt manipulierte Beweisvideos waren, dass sie gar nicht mehr verletzt wurden. Alle die Zeugen waren nur Schauspieler gewesen, dass sie alles eine grosse Falle gsi, wo das FBI und das Justizministerium eingestellt haben, um sie reinzulegen.
Aber um was für Leute geht es denn da konkret?
Also wir reden da zum Beispiel von den Anführern von rechten bewaffneten Milizen. Wir haben die Proud Boys, da ist der Enrique Tarrio in Haft gesessen, 22 Jahre verurteilt wegen bewaffnetem Aufstand, ist vom Trump begnadigt worden. Wir haben den Stuart Rhodes, das ist der Chef von den Oath Keepers, der hat keine Begnadigung bekommen, aber er ist sofort aus dem Gefängnis entlassen worden, weil seine Strafe verkürzt worden ist von Trump. Das sind Milizen, die immer wieder an Trump-Anlässe auftreten sind, wo wir jetzt auch am Montag das erste Mal wieder gesehen haben, marschieren in Washington D.C. seit dem 6. Januar. Die Milizen sind zerschlagen worden von der Justiz. Die haben Waffenlager angelegt vor dem 6. Januar. Die haben den Angriff aufs Capitol angeführt. Die sind auch mit Kampfmontur dorthin gekommen. Und jetzt sind die wieder draußen und können sich neu gruppieren. Man kann davon ausgehen, dass wenn der Trump wieder Anlass hat in Zukunft, dass die werden auftreten. Er wird sie dort dann als Justizopfer präsentieren. Er wird sagen, sie seien Geiseln gewesen. Das sind problematische Leute, die da zum Knast rauskommen. Die sind jetzt nicht in D.C. in Haft gehockt. In D.C. sind nur die noch eben in den Verfahren stecken, sondern die sind in Hochsicherheitsgefängnissen im ganzen Land verteilt gewesen.
Ja, man muss ja vielleicht schon auch noch anfügen, sie sind in juristisch korrekten Verfahren verurteilt worden. Das ist nicht nichts, das ist nicht irgendeine Willkürjustiz, einfach to keep the record straight, oder?
Ja, ist sehr wichtig, danke, dass du das einwirfst. Also man kann natürlich nicht ausschließen, dass es im Einzelfall mal Verfahrensfehler gegeben hat, oder? Aber was der Donald Trump immer wieder insinuiert und all die Leute dort sagen, ist, dass die eigentlich alle nichts falsch gemacht haben, sondern dass die reingelegt worden sind, eben vom FBI und von Schauspielern etc. Aber Fakt ist, die haben damals am 6. Januar 2021 probiert, die Zeremonie von der Wahl von Joe Biden zu verhindern. Der Moment, wo ihm Joe Biden seine Stimmen gezählt worden sind, wenn ihnen das gelungen wäre, wäre Joe Biden nicht rechtmäßig gewählt gewesen. Das Land wäre im Chaos versunken und das ist ihnen fast gelungen. Sie haben für mehrere Stunden lang haben sie es geschafft, die Kongresssitzung zu unterbinden. Und man ist nahe daran hergekommen, dass die amerikanische Demokratie ihren 250. Geburtstag nicht mehr erlebt hat.
Damit nochmal zurück zur Antrittsrede. Donald Trump hat da unmissverständlich erklärt, dass er den Panama-Kanal, Zitat, «willi zurückholen».
The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
Die Ansage ist darum bemerkenswert, weil sie einer der wichtigsten Reden geäussert wird, die amerikanische Politik kennt. Das Thema haben allerdings, wie mir scheint, nur wenig Medien aufgegriffen. Wieso, Fabian?
Ja, ich glaube, es ist in erster Linie darum, weil es einfach auch so viel war an dem ersten Tag. Oder Donald Trump hat so viele Dekrete unterschrieben, so viele Sachen in die Welt gerührt. Er hat ja auch gesagt, er will den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen. Und die Amerikaner schauen natürlich den Panama-Kanal schon als ihre Einflusszonen an. Ich habe das auch ein bisschen mit dem zu erklären. Also die Amerikaner haben den Panama-Kanal ja auch gebaut. Unter dem Jimmy Carter dann hat man den Vertrag gemacht, wo der Kanal an Panama zurückgegangen ist oder an Panama übergegangen ist, also das eigentlich souveräne Land. Man hat damals wollen das Land dekolonisieren von den USA. Und vielleicht einfach noch als Randbemerkung, der Trump hat das eben in der Rotunda vom Capitol angekündigt. Dort ist wenige Tage vorher noch der Jimmy Carter aufgebahrt gewesen, der Präsident, der die Übergabe verhandelt hat. Und der Trump hat gesagt, das sei ein riesiger Fehler, dass man den Kanal überhaupt je zurückgegeben hat an Panama.
Abgeschlossen ist dann die Übergabe von dem Panama-Kanal den erst 1999, aber es trifft natürlich zu, dass der Jimmy Carter das eingefädelt hat. Panama, müsst ihr jetzt mit dem Schlimmsten rechnen?
Man muss sich schon Sorgen machen. Also, oder der Donald Trump hat gesagt, er werde Präsident vom Frieden sein im Wahlkampf. Er werde alle Kriege beenden, es werde keinen Krieg mehr geben unter ihm. Und jetzt geht der Herr in seiner ersten Rede als Präsident und sagt, wir holen das Gebiet von einem souveränen Land in Mittelamerika zurück. Und das, wenn Panama das nicht freiwillig abtritt, heisst das natürlich, dass es könnte Soldaten einsetzen, dass es könnte Krieg bedeuten. Der Trump hat ja explizit vorher auch nicht ausschließen, dass er das macht. Jetzt kann das sein, dass das eine Drohgebärde ist von ihm für Verhandlungen. Eigentlich geht es ihm darum, dass er den Einfluss von China in Panama zurückdrängt. Falls Panama das kann garantieren und sich von China lossagt, gibt es vielleicht eine Einigung, aber sonst wird es wirklich gefährlich. Und wir haben gestern auf Fox News schon können schauen, wie die Debatte nachher läuft. Also wir haben dann Kommentatoren wie der Jesse Waters, das ist ein sehr Trump-nöcher Kommentator, der sagt, ja, jetzt mit dem Trump in einer neuen Amtssitzung eben alles in Bewegung gekommen. Also die amerikanische Wirtschaft wäre wieder blühen, all das, was der Trump gesagt hat. Und auch die internationalen Grenzen kommen jetzt eben in Bewegung. Also da gibt es bereits einen relativ breiten Diskurs, der schon in einem etablierten Medium wie Fox News stattfindet, der sagt, ja mal, eigentlich könnten wir einen expansionistischen Kurs fahren und die USA könnten sich fremde Staatsgebiete davon einverleiben. Und was das für die Stabilität von der Nachkriegsordnung bedeutet, ist ziemlich klar. Also wenn die Amerikaner auch probieren, wieder ihren Einfluss auszubauen, möglicherweise sogar mit militärischen Mitteln, steigt natürlich die Gefahr von grösseren Kriegen enorm an.
Ja, das haben wir ja bereits auch da in dem Rahmen schon angesprochen und Signal weltweit wäre natürlich fatal. Was die Wirtschaft betrifft, vielleicht auch noch ein Wort, to have the record straight. Der Joe Biden übergibt Donald Trump eine sehr florierende Wirtschaft, wie übrigens seinerzeit 2017 der Barack Obama ebenfalls an Donald Trump. Einverstanden?
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, dass Joe Biden vom Trump eine ziemlich schwache Wirtschaft übernommen hat. Und es gibt jetzt natürlich eine lange Debatte darüber, ob das einfach wegen Covid war etc. Aber Fakt ist, der Joe Biden hat das Land aus der Pandemie herausgeführt und hat es zu einem Wirtschaftswachstum und zu einem Jobwachstum gebracht, wo fast niemand für möglich gehalten hat. Das war im Joe Biden seine Verdienst gewesen. Natürlich, es hat die hohe Teuerung gegeben. Aber der Donald Trump kann nicht einfach alles kleinreden, was der Biden gemacht hat. Der hat durchaus teilweise sehr eine erfolgreiche Politik gemacht fürs Land. Und der Trump kann jetzt die Früchte von dem ernten und er wird die Früchte natürlich als seine Leistung ausgeben.
Besten Dank bis dahin, Fabian. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Und wir haben hier zuerst einmal eine Korrektur. Vor einer Woche haben wir hier gesagt, dass der Begriff Checks and Balances, also die gegenseitige Kontrolle der amerikanischen Institutionen, in der amerikanischen Verfassung auftauche. Unser Hörer, ein aufmerksamer Hörer, der Martin Schaub, hat uns darauf hingewiesen, dass das nicht der Fall sei. Der Martin Schaub hat recht. Der Begriff Checks and Balances als solcher taucht nicht auf in der amerikanischen Verfassung. Wir entschuldigen uns für den Fehler. In der Verfassung sind die Checks and Balances aber natürlich durchaus ein Thema, wenn auch nicht wörtlich, zum Beispiel in der Kontrollfunktion, zum Beispiel vom Kongress oder vom obersten Gericht angesprochen werden. Fabian, Checks and Balances, wir haben vor einer Woche schon darüber geredet. Was haltest du vom Zustand der Checks and Balances in der amerikanischen Politik, jetzt, wo Donald Trump wieder am Ruder ist?
Ja, wir haben gesehen, dass Donald Trump probiert, die Checks vor allem, also das, was ihn in Schach behaltet, probiert systematisch jetzt auszuhebeln. Also wir sehen das mit seinen Kabinettsnominationen, wo er im Kongress, im Senat einfach seinen Willen aufdrückt und sagt, da müssen die Leute durchgewunken werden. Wir sehen das jetzt mit seinen Executive Actions, also mit seinen Präsidentendekreten. Es ist zwar normal, dass der Präsident am ersten Tag gerade sofort so Dekret unterschreibt. Aber Trump geht da sehr, sehr weit. Er probiert zum Beispiel auch das Geburtsrecht von Amerikanern, also wer in den USA geboren ist, wird automatisch Amerikaner, abzuschaffen, obwohl er das als Präsident eigentlich gar nicht kann. Im Moment bin ich wirklich am Zweifeln, ob das System wird standgehalten. Normalerweise würde man erwarten, dass in zwei Jahren bei den Zwischenwahlen Demokraten dann einfach die Mehrheit gewinnen, in mindestens einer Kongresskammer, und dann der Trump einfach würde ausbremsen. Im Moment kann man sich aber durchaus vorstellen, dass der Trump das ganze Wahlsystem bis dann dermaßen wird manipulieren, dass Demokraten ganz einfach keine Chance mehr haben und dass auch Gerichte in dem Moment einfach zu langsam sind, um ihm Trump noch Paroli bieten.
Danke vielmals bis dahin, Fabian. Also Thema Checks and Balances und Donald Trump. Ich bin ziemlich sicher, das bleibt uns erhalten. Jetzt habe ich gleich noch eine Frage, und zwar nicht vom Hörer, sondern von unserem wichtigsten Mitarbeiter und Produzenten, Noah Fendt. Und dem Noah Fendt ist aufgefallen, dass die Geste von Elon Musk, der Hitlergruß oder angebliche Hitlergruß, wahnsinniges Echo ausgelöst hat in den sozialen und auch in den klassischen Medien. Fabian, was hat es auf sich mit dieser Geste von Elon Musk?
Das ist eine sehr gute Frage, wie vom Noah Fendt zu erwarten ist. Vielleicht kurz zusammengefasst, also der Elon Musk geht auf die Bühne in der Capital One Arena, wo später der Trump dann geredet hat, vor den 20'000 Anhängern von Trump, haut sich die Hand auf die Brust und streckt nachher den rechten Arm gerade aus. Eben, das sieht aus wie ein Hitlergruß. Der Elon Musk verteidigt sich jetzt natürlich bereits, ja, das sei jetzt typisch, jetzt unterstelle ich mir immer einen Nazi-Gruß, und das sei halt wieder die übliche Nazi-Kühle, wo die Medien jetzt anwenden, um Leute mundtot zu machen. Man kann davon ausgehen, dass er das recht gezielt als Provokation verbreitet hat. Der Elon Musk ist ein sehr intelligenter Mensch, unbestritten. Er kennt Geschichte, er weiß selbstverständlich ganz genau, was ein Hitler-Gruß ist, wie der aussieht. Man kann zwischendurch ein bisschen zweifeln an seiner Zurechnungsfähigkeit in jeder Situation. Er nimmt bekanntlich eine ganze Menge von Drogen immer wieder mal. Aber da hat er ganz sicher etwas Gezieltes gemacht. Er will, dass man über das redet und nicht über all das andere, wie er im Moment daran arbeitet, das amerikanische Polizsystem zu verändern. Unter anderem Checks and Balances auszuhebeln, mit dem Druck von den sozialen Medien den Kongress gefügig machen, mit dem Druck von den sozialen Medien auch die Justiz gefügig zu machen, damit er die amerikanische Politik so beeinflussen kann, wie er will, in seinem Sinn. Und das deckt sich im Moment noch sehr gut mit dem Donald Trump. Vielleicht kann man da wirklich als Randbemerkung einfach sagen, Elon Musk ist nicht in den USA geboren, er ist aus Südafrika und hat aus dort ein einigermaßen schwieriges Demokratieverständnis mitgebracht als in der Apartheid-Zeit geborene Südafrikaner.
Ja, aber wenn ich noch rasch ergänzen darf, er kennt Geschichte, weil er war auch in Auschwitz gewesen, im ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Er hat das sich zeigen lassen, ich weiss das aus erster Hand von dem Chefguide, der ihn dort umeinander geführt hat. Also er weiss, was auch mit dieser Geste allenfalls könnte assoziiert werden. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Fabian, besten Dank, gute Erholung irgendwann und tschüss nach Washington.
Ciao Christoph, ich bin zuversichtlich, dass wir uns bald wieder werden sehen und auch viele interessante Fragen werden überkommen. Es wird spannend bleiben mit dem Donald Trump.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», am «Bund», der «Berner Zeitung», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in einer Woche wieder, dann rede ich weiter mit dem Fabian Fellmann. Am Mikrofon in Washington D.C. war Fabian Fellmann, für Produktion zuständig ist Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.